Dann ging er fort, um in den Lagern Ordnung zu schaffen und bei der Pflege der Kranken und Verwundeten zu helfen. Der Bürgermeister blickte ihm finster nach und rührte sich nicht vom Fleck. Er setzte sich auf den Boden, bedachte vieles und sagte wenig, außer um Leute herbeizurufen, damit sie ihm ein Feuer anzündeten und etwas zu essen brachten. Wohin Bart auch kam, sprachen die Leute von dem riesigen Schatz, der nun unbewacht war. Daraus wollten sie für alles, was sie erlitten hatten, entschädigt werden. Und nicht nur das, denn es sollte auch noch einiges an Überschuss bleiben, von dem man sich herrliche Sachen aus dem Süden kaufen könnte. Solche Gedanken munterten die Leute mächtig auf. Und es war gut so, denn ihre Lage war übel und die Nacht eisig kalt. Notdürftige Unterkünfte konnten nur für wenige errichtet werden. Der Bürgermeister bekam eine, und Nahrung war knapp, selbst der Bürgermeister wurde nicht satt. Viele, die bei der Zerstörung der Stadt unverletzt entkommen waren, starben später an den Folgen der Nässe und Kälte in dieser Nacht oder vor Kummer über das, was sie erlebt hatten. Und auch in den nächsten Tagen litten viele an Hunger und Krankheiten. Einstweilen trat Bart an die Spitze und regelte alles, wie er es für richtig hielt, doch immer im Namen des Bürgermeisters. Er hatte große Mühe, unter den Leuten Ordnung zu halten und Vorbereitungen zu ihrer Unterbringung und Versorgung zu treffen. Wahrscheinlich wären die meisten Menschen in dem Winter, der nun immer näher rückte, umgekommen, hätte man sie sich selbst überlassen. Aber bald kam Hilfe. Denn Bart hatte sofort Eilboten den Waldfluss hinaufgeschickt und den Elbenkönig um Beistand gebeten. Unterwegs begegneten die Boten einem ganzen Heer der Waldelben, das schon auf dem Marsch war, obwohl seit dem Tod des Drachen erst 3 Tage vergangen waren. Der Elbenkönig hatte die Neuigkeit von seinen eigenen Kundschaftern und von den Vögeln erfahren, die mit seinem Volk befreundet waren und die schon viel von dem, was geschehen war, wussten. An den Grenzen der von dem Drachen verwüsteten Einöde war nämlich alles, was Flügel hatte, in Bewegung geraten. Die Luft war voller kreisender Vogelschwärme und ihre schnellen Boten flogen in alle Himmelsrichtungen. Überall an den Säumen des Düsterwalds piepste, flötete und zwitscherte es. Bis weit über den Wald hinaus verbreitete sich die Nachricht: Smaug ist tot. Das Laub raschelte, neugierige Ohren wurden gespitzt. Noch bevor der Elbenkönig mit seinem Heer aufbrach, war die Nachricht nach Westen bis zu den Kieferwäldern des Nebelgebirges gelangt. Beorn in seinem Blockhaus hatte sie gehört, und die Orks berieten darüber in ihren Höhlen. »Ich fürchte, dies wird das Letzte gewesen sein, was wir von Thorin Eichenschild hören«, sagte der Elbenkönig. »Er hätte doch lieber mein Gast bleiben sollen. Trotzdem, es bläst ein böser Wind«, fügte er hinzu, »der niemandem Gutes bringt.« Auch er wusste von Thors sagenhaften Schätzen. Und so kam es, dass Barts Abgesandte ihn mit vielen Speerträgern und Bogenschützen schon auf dem Marsch fanden. Und die Krähen sammelten sich über ihnen in dichten Schwärmen, denn sie glaubten, dass der Krieg wieder aufflammen werde, den es in dieser Gegend schon lange nicht mehr gegeben hatte. Doch auf Barts Ersuchen änderte der König seinen Plan, denn er war Herr über ein gutmütiges, hilfsbereites Volk. Er marschierte nicht, wie es zuerst seine Absicht gewesen war, geradewegs zum einsamen Berg, sondern in aller Eile flussabwärts zum langen See. Brote und Flöße hatte er nicht genug für sein Heer. Darum mussten seine Krieger den viel längeren und beschwerlicheren Weg zu Fuß nehmen. Aber was er an Vorräten entbehren konnte, schickte er zu Wasser voraus. Zum Glück sind Elben leichtfüßig, und obwohl sie zu dieser Zeit mit den Sümpfen und dem tückischen Land zwischen dem Wald und dem See nicht allzu gut vertraut waren, kamen sie schnell voran. Nur 5 Tage nach dem Tod des Drachen erreichten sie das Ufer und sahen die Trümmer der Stadt. Sie wurden herzlich empfangen, wie man sich denken kann, und die Menschen und ihr Bürgermeister waren bereit, dem Elbenkönig seine Hilfe mit jeder Abmachung, die er sich für die Zukunft nur wünschen konnte, zu vergelten. Bald hatten sie ihre Pläne gemacht. Der Bürgermeister blieb mit den Frauen und Kindern, den Alten und Gebrechlichen, zurück. Bei ihm blieben auch manche Handwerker und viele von den Elben, die sich bei den Bauarbeiten nützlich machen konnten. Sie fällten Bäume und sammelten die auf dem Fluss herangeflößten Stämme ein. Dann begannen sie am Ufer Hütten für den nahen Winter zu bauen, und unter dem Vorsitz des Bürgermeisters berieten sie über die ersten Pläne einer neuen Stadt, die schöner und großzügiger angelegt werden sollte als die alte. Doch etwas weiter nordwärts und näher am Ufer. Denn für alle Zeiten behielten sie eine Scheu vor der Stelle im See, wo der Drache lag. Er würde nun nie mehr auf sein goldenes Bett zurückkehren, sondern lag kalt wie ein Stein und mit verrenkten Gliedern auf dem flachen Grund. Viele Jahre lang konnte man dort bei ruhigem Wetter seine gewaltigen Knochen zwischen den abgebrochenen Pfählen der alten Stadt liegen sehen. Aber nur wenige wagten sich mit Booten an den verfluchten Ort, und niemand tauchte je in das kalte Wasser, um die kostbaren Steine zu bergen, die von seinem verwesenden Kadaver abfielen. Alle waffenfähigen Männer aber und die meisten Krieger des Elbenkönigs machten sich bereit, zum einsamen Berg im Norden zu ziehen. Und 11 Tage nach der Zerstörung der Stadt durchschritt ihre Vorhut das Felsentor am Ende des Sees und drang in das Einödland vor.